dann starten wir mal die Aufnahme. Ja? Also wenn noch irgendjemand, wie gesagt, das waren die vier Tipps, Regis and Step, die Sachen nachmachen, die ich zeige, in Gruppen arbeiten und einfach mal versuchen und nicht zu früh in die Lösung gucken. Ja? Also üben ist leider notwendig, sonst kommt man in diese Programmierung nicht so gut rein. Sie werden aber sehen, dass die Lernkurve, die ist zwar steil, aber die geht ziemlich schnell in eine gute Sättigung über. Also Beispiel noch aus meinem Leben, kleine Anekdote. Ja. Als ich damals meine Physik-Diplomarbeit geschrieben habe, das war an einem Lehrstuhl für theoretische Physik. Ja. Und da kam ich hin und da hieß es, ja, Gro, schön, hier hast du einen Unix-Account, berechne doch mal die Eigenzustände von diesem Hamilton-Operator. Viel Spaß. Und das Letzte, was ich mit Computern gemacht hatte, war im C64 Load Spiel, 8,1. Wird Ihnen nichts sagen, ja, ist aber sehr 80s. Ja. Und ja, dann saß ich halt da und dachte mir so, shit, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mir ein Buch genommen über eine Programmiersprache, habe das durchgelesen. Das hat, ehrlich gesagt, im wesentlichen Teilen 2 Tage gedauert. Und dann habe ich es einfach versucht, ja. So einfach ist es. Ja. Und irgendwann, nach einer Woche Frust, ging es dann. Es geht schon. Also es ist nicht so, dass nicht irgendwann der Groschen fällt. Ja. Also nicht verzagen. Gut. Was machen wir heute? Wir schauen uns, nachdem der Gro die Bildschirmpräsentation gestartet hat und sich seinen Laserpointer geholt hat, den er so gerne mag. Hier, sehr nice. Was wir heute machen, firmiert unter dieser Überschrift Genaueres zu Klassen, Objekten und Vererbung. Ja? Also, wenn wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen, wie sind wir gestartet? Wir sind direkt mit Objekten gestartet. Das war diese Fahrradgeschichte, haben gesagt, Objekte haben ein Verhalten und Zustände und das Verhalten ist in Form dieser Methoden. Ja? Und dann haben wir jetzt danach, als wir durchgenommen haben, wie for, while und if geht, haben wir sozusagen anhand dieser Mathebeispiele ein bisschen gesehen, wie können wir denn jetzt solche Methoden programmieren. Ja? Und dann hatten wir natürlich Beispiele, Fahrräder, Wale, Wiesen, Willi, Maya, diesen ganzen Schotter, Exponentialfunktionen und so weiter. Und das werden wir heute mal noch ein bisschen weiter treiben. Ja? Gut, das heißt, also wir kehren praktisch wieder an den Anfang zurück. Und fragen uns, jetzt stellen wir uns mal ganz dumm, was sind eigentlich Klassen? Oder wie deklariert man sie? Oder wie schreibt man sie? So, das ist die Sache mit Fahrrädern nochmal. Ja? Und Sie sehen jetzt hier, da gibt's in grün jetzt ein paar Ergänzungen zu den Fahrrädern, die in unserer Ursprungsfahrradversion nicht da waren. Als erstes Mal fällt auf, dass hier überall Public davor steht. Ja? Das haben wir das letzte Mal einfach unterschlagen. Ich habe es bei den Beispielen auch manchmal dazu geschrieben. Heute werden wir sehen, was das eigentlich heißt, dass wir es eigentlich gar nicht wahnsinnig viel brauchen werden, aber dass das was mit Sichtbarkeiten zu tun hat. Dann fällt uns auch noch auf, hier gibt es eine Methode, sieht zumindest so aus wie eine Methode, die heißt genau wie die Klasse. Ja, also die Klasse heißt Bicycle und die Methode heißt auch Bicycle. Und normalerweise schreiben wir ja Methoden und Fields mit kleinen Buchstaben am Anfang. Die hier heißt nicht nur wie die Klasse, sie wird auch mit Großbuchstaben geschrieben. Jetzt diese Groß-Kleinbuchstaben-Sache ist eine Konvention. Ja, also Java wird sich da jetzt nicht beschweren, wenn Sie die Methode Change Gear jetzt mit großem C schreiben, aber man sollte das schon durchhalten. Wichtig ist nur diese Art von Methoden, die muss wirklich heißen wie die Klasse. Und was wir hier vor uns haben, ist ein Konstruktor. Das heißt, das ist eine Methode, die wird aufgerufen, wenn ich ein neues Fahrrad mache. Ja? Das heißt, wenn ich sage, Bicycle, Bike 17 ergibt sich aus New Bicycle. Ja? New, der Operator, der ein Objekt erzeugt. Ja, dann wird ein Konstruktor aufgerufen. Ein Konstruktor ist einfach nur eine Methode, die bei der Objekterzeugung angestoßen wird. Da kann man Initialisierungen machen, was auch immer man lustig ist. Ja. Und deswegen heißt die auch genau wie die Klasse. Ja, werden wir noch sehen. Das Gleiche gibt es auch hier in den abgeleiteten Klassen. Da kann ich jetzt zum Beispiel für Mountainbike, ja, kann ich jetzt auch einen Konstruktor hinschreiben. Der heißt natürlich auch wie die Klasse. Ja. Und was der macht, ist, ja, wenn ich ein Fahrrad baue, dann gehe ich so vor, dann baue ich erstmal ein allgemeines Fahrrad. Ja, das ist dieses Super. Damit wird der Oberklassenkonstruktor aufgerufen. Das kriegen wir noch. Ja. Und dann füge ich noch Mountainbike-spezifischen Kram dazu. Ja. Und da sind wir wieder in der Denke von Vererbung. Ein Mountainbike ist ein Fahrrad. Ja. Und das entspricht natürlich nicht dem Produktionsprozess moderner Carbon-Fahrräder für 8.000 Euro. Aber in unserer Welt ist es so, dass sie sozusagen erstmal so ein Oma-Fahrrad bauen und das dann nochmal ein bisschen pimpen, damit es auch ein Mountainbike ist. Deswegen erst super, den Oberklassenkonstruktor, und dann pimpen, indem ich noch die Sitzhöhe einstelle. Ist sehr schematisch, ja. Das heißt also ganz, ganz allgemein, wie sehen Klassendefinitionen ganz allgemein aus? Erst nochmal, Definition ist was anderes als Deklaration. Deklaration war, wo ich sage, Bicycle, Bike 5. Ja? Dann sage ich, es gibt eine Variable, die soll Bike 5 heißen, die ist vom Typ Bicycle. Das heißt, sie wird Referenzen auf Fahrräder enthalten. Auf eins, vielleicht mal irgendwann noch Referenzen auf ein anderes, ist ja wurscht. Ja, das ist Deklaration. Wenn ich Klassen programmiere, schreibe, erzeuge, dann definiere ich ja so einen abstrakten Datentyp. Ja, zum Beispiel den abstrakten Datentyp Fahrrad, ja, die Klasse Fahrrad. Und das geht im allgemeinsten Fall so. Das Schlüsselwort ist Class, das haben wir schon gehabt. Dann gibt es einen Namen, der ist frei wählbar natürlich. Hier MyClass. Das Ding könnte auch Horst oder Alpha Schröder heißen. Ja? Dann haben wir diese beiden Sachen Extends und Implements schon gehabt. Extends sagt, von welcher Klasse erbt die Klasse, um die es mir geht. Ja? Das heißt, auf diese Weise entsteht eine ganze Klassenhierarchie, wo man sagt, naja, ein Mountainbike ist ein Fahrrad und ein Fahrrad ist ein Fahrzeug und ein Fahrzeug ist ein Ding. Keine Ahnung. Ja? Und das Ganze bildet also einen Baum. Und ein Baum ist einfach eine Datenstruktur. Die werden wir, wenn die Zeit erlaubt, auch noch allgemeiner kennenlernen im dritten Teil der Vorlesung. Das heißt, so ein Ding hat eine Wurzel und solche Knoten. Ja? Das hier wäre zum Beispiel ein Baum. Jetzt werden die Pflanzenwissenschaftler unter Ihnen sagen, ach Gott, groß. Das kann auch nur ein Informatiker für einen Baum halten. Ja, bei dir Bäume wachsen immer noch von unten nach oben. Sag ich, ja, es liegt im Auge des Betrachters. Ja, also das ist die Wurzel. Ja, und diese Dinger nennt man Blätter. Gut, ist halt so. Das ist also eine Form eines sogenannten Graphen. Und diese Knoten sind halt Klassen. Und diese Kanten, diese Striche bedeuten abgeleitet von. Jetzt fragt sich natürlich der interessierte Student, okay, habe ich kapiert, man muss halt Extends hinschreiben und dann die Oberklasse. Was ist denn in Java dieses Ding? Gibt es eine allgemeinste Klasse, von der alles erbt? Ja? Und die Antwort ist ja, und diese Klasse heißt Object. Ja? Object. So. Das ist natürlich ein bisschen verwirrend, ja. Weil eine Klasse ist eine Klasse und ein Objekt ist ein Objekt, ja, klar. Aber diese Klasse heißt halt Object und das ist halt das Allgemeinste, was man haben kann. Da gibt es auch eine ganze Menge Methoden und Fields, Attribute drin, ja, die man zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten auch benutzen kann. So, dann haben wir gehabt Implements. Da folgt eine Liste von Interfaces. Interface, Sie erinnern sich, das war nur so ein Kontrakt. Das sah so ein bisschen aus wie eine Klasse, listete alle Methoden auf, die man haben muss, um so ein Interface zu implementieren. War also sozusagen ein Vertrag in der Art, wenn du ein I can dive sein willst, dann musst du die Methode dive implementieren. Ja? Und die Klassen konnten sich halt raussuchen, welche Interface-Verträge sie sozusagen erfüllen wollten. Wir haben bisher noch kein richtig gutes Beispiel gehabt, wie man es anwendet, werde ich heute noch eins bringen, was auch die Sachen noch ein bisschen zusammenführt. Ja? Und dann gibt es eine geschweifte Klammer auf und eine geschweifte Klammer zu. Und zwischen diesen beiden Klammern stehen Deklarationen von Attributen, von Fields, ja, wie zum Beispiel Seed, Hate, Cadence, Gear, dieser ganze Kram, und auch Methodendefinition. Das ist praktisch das, was wir letztes Mal programmiert haben. Ja, exp, irgendwas, was Sie an Methoden halt haben. Und das kodiert halt das Verhalten, in dem Fall der Fahrradobjekte. Ja, das ist es schon. Das Einzige, was jetzt noch hinzutritt, ist ein sogenannter Access Modifier. Und das ist zum Beispiel public. Ja, das heißt, Sie können vor das Schlüsselwort Class bestimmte Kombinationen von public, final und abstract schreiben. Was ist das? Public heißt einfach, jeder kann die Klasse benutzen. Das ist auch der absolute Regelfall. Ja? Final deklariert zusätzlich, dass diese Klasse keine Unterklassen haben darf. Das heißt, wenn Sie von so einer Klasse erben wollen, die final ist, dann gibt es einen Fehler. Und abstract, das sind Klassen, die irgendwo zwischen Interface und echter Klasse dazwischen meandern sozusagen. Das heißt, die haben einen Teil der Methoden implementiert und einen anderen Teil nur aufgelistet. Unter uns, das ist sowas wie do while, brauchen wir nicht. Ich wollte es nur erwähnen. Das heißt, final und abstract, vergessen Sie es, für Sie nicht relevant. Ja? Was jetzt klein da steht, ist noch weniger relevant. Das heißt, es könnten auch noch Kombinationselemente aus protected, private und static reinkommen. Aber das ist so exotisch, ehrlich gesagt, habe ich persönlich noch nie benutzt. Deswegen ist auch überflüssig zu erwähnen, was das macht. Ja, das gilt auch nur für sogenannte innere Klassen. Das heißt, wenn Sie in der Klasse wieder Klassen haben und so, unter uns braucht kein Mensch, jedenfalls wir nicht. Ja, gut. Das ist also die allgemeinste Klassendefinition. Bitte sehr. Ja, warum static dabei stand, kriegen wir heute noch ganz ausführlich und in Ruhe. Ja. Weil das ist natürlich was, was man schon hat. Allerdings das Static stand bei den Methoden oder bei den Fields, nicht vor der Klasse. Ja? Und das macht den Unterschied. Das heißt, also weil ansonsten hätte ich ja gelogen. Ja? Weil wenn es in den Übungen auftaucht und ich schreibe es da so klein, vergessen Sie, es braucht kein Mensch, das wäre gelogen. Ja? Aber deswegen kommen wir zur allgemeinsten Art, wie man Attribute deklariert. Ja. Das heißt, im Wesentlichen so, wie überall im Code Variablendeklarationen gemacht werden. Das heißt, wir haben ein Type. Type kann ein primitiver Typ sein, also Int, Boolean oder sowas. Oder ein Referenztyp, das heißt wieder so eine Klasse, so ein Klassentyp. Das heißt, bei den Referenztypen enthalten dann die Variablen Referenzen auf Objekte. Und auch hier haben wir wieder Access Modifier und Sie sehen, da ist nichts klein geschrieben. Das heißt, das können bestimmte Kombinationen von Public, Protected, Private, Static und Final sein. Ja? Was heißt das? Public heißt, jeder, der eine Referenz auf diese Klasse hat, kann auch das entsprechende Field, das entsprechende Attribute einsehen. Ja? Private heißt, Sie können dieses Attribut nur einsehen von Methoden der Klasse selber aus. Ja, das heißt, das ist so ein bisschen genau wie, was man auch im echten Leben hat. Public ist all das Zeug, was jeder von Ihnen erfahren kann, der Ihre Telefonnummer hat. Ja, der kann nämlich bei Ihnen anrufen und sagen, Servus, wie heißt denn eigentlich deine Mama mit Vornamen? Ja, Mama, Vorname ist halt dann ein Attribut, was Objekte von meinem Typ halt haben. Ja? Dann gibt es aber auch noch private Informationen, zum Beispiel, keine Ahnung, wie viel Kilo wiegst du? Ja, ich meine jetzt, mir ist es scheißegal, können Sie auch wissen. Kann aber auch Leute geben, denen das vielleicht peinlich ist. Ja? Die würden halt sowas private deklarieren. Das heißt, auch wenn man ihre Telefonnummer hat, kann man nicht so einfach bei ihnen anrufen und sagen, ey, was wiegst du? Ja, weil dann sagst du, das geht dich überhaupt nichts an. Ja? Das ist private. Protected ist so ein bisschen so ähnlich wie Sie und Ihre Kinder dürfen das wissen, Ihre Familie, wir werden noch sehen, was Familie hier heißt, ja. Aber also der Herr Müller von gegenüber, der darf nicht bei Ihnen anrufen und sagen, wie viel wiegst du? Ihr Mann und Ihre Kinder aber schon. Das heißt, abgeleitete Klassen dürfen das dann auch sehen, ja. Und dann gibt's noch static und final, das kriegen wir noch ausführlich. Static heißt in dem Fall, das Attribut gehört nicht dem Objekt. Das heißt, Gear zum Beispiel hier von dem Fahrrad. Jedes Fahrrad, das ich baue, hat einen eigenen Gang. Ja, jedes einen neuen sozusagen. Kann ich ja unabhängig voneinander setzen. Die Static-Attribute, die gehören zur Klasse selbst. Okay. Das heißt, wir haben ja gesagt, eine Klasse ist nichts anderes als ein Bauplan. Das heißt, ich kann mir, wenn ich ein Haus bauen will, kann ich einen schönen Hausbauplan machen mit all den Giebeln und Steckdosen drin. Ja, das ist ein Bauplan für ein Haus. Und da kann ich sagen, baue mir Haus 1, Haus 2, Haus 3. Ja. Und die Häuser, die haben halt dann alle möglichen Attribute. Der Plan, das ist irgendwie schwer, was hat der für Attribute? Stellen Sie sich so ein Static-Attribut vor wie so ein kleines Pappkästchen, was Sie auf den Plan kleben, wo Sie irgendwas reinstecken können. Das gehört halt dediziert zum Plan. Ja? Das können Sie dann von den Häusern auch zugreifen, aber das gibt's halt nur einmal. Ja? Final ist was, dessen Wert sich nicht ändern sollte. Also Konstanten. Ja? Jetzt kann man sich fragen, gibt es auch einen lustigen Fall, den sich jemand von Ihnen vorstellen kann, wo irgendwas static und final ist? Was wäre das zum Beispiel? Irgendeine Idee, wo man so ein typisches Attribut hat, was static und final ist, was sich nicht ändert und was zur Klasse gehört. Irgendeiner eine Idee, ein Guess. Denken Sie mal an eine Klasse, die so Mathe-Sachen implementiert, wie die, die wir das letzte Mal geschaffen haben. Ja? Also, Antwort ist, ich meine mathematische Konstanten zum Beispiel, ja, Pi oder E. Ja? Das sind Sachen, die sollten Sie in so einer Mathe-Klasse drin haben. Aber es wäre ja völliger Schwachsinn, wenn Sie jetzt Objekte von diesen Mathe-Klassen machen, dass wir Pi jedes Mal neu in das Objekt reinspeichern. Es reicht doch, wenn wir es einmal haben. Ja? Das heißt, solche Konstanten sind typischerweise static und final. Okay? Kriegen wir aber alles noch. Wie gesagt, wir reiterieren ja immer. Das ist also die allgemeinste Form von solchen Attribute Declarations. Ja, und das ist die allgemeinste Form von Methodendeklarationen. Also, was wir schon gehabt haben, ist Return Type. Dieses Konzept haben wir implizit schon halbwegs verstanden. Das heißt, so eine Methode gibt ja irgendwas zurück dahin, wo sie aufgerufen wurde. Ja. Und das ist eben von diesem senfgelben Schmutzfarbton Type of Return Value. Ja. Es kann Double sein, Int, Bicycle, Double Array, was auch immer Sie wollen. Jeder Referenz- oder primitive Typ. Wenn Sie sich jetzt fragen, ja, was ist denn, wenn meine Methode zwei Sachen zurückgeben soll? Naja, gut, da gibt es 150 Arten, das zu machen. Entweder, wenn das Ding zwei Fahrräder zurückgeben soll, dann ist der Rückgabewert Array of Bicycle. Also Bicycle, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Wenn das Ding zwei Double-Werte zurückgeben soll, kann man es auch als Array von Double machen. Oder Sie definieren sich einfach ein eigenes, eine eigene Klasse, die zwei Fields hat, Wert 1 und Wert 2. Und dann geben Sie eine Referenz auf so ein Klassenobjekt zurück, also auf so ein Objekt zurück. Das ist also auf 150erlei Arten möglich. Im Prinzip gibt es aber nur eins, was Sie zurückgeben können. Da kann ja alles Mögliche, wie gesagt, drin verpackt sein. Dann haben wir den Methodennamen. Der kann eben auch heißen, wie Sie das für richtig halten. Die Parameter, die in runden Klammern eingeschlossen sind, das ist also eine Liste von Variablendeklarationen, die an die Methode als Parameter übergeben werden. Das haben wir bei exp oder so einfach gehabt. Das war sozusagen unser x von der Funktionsdefinition. Ja? Und dann gibt es da noch was, was in diesem geronnenen Blutfarbton dargestellt ist. Den Throws Clause. Ja? Und Sie erinnern sich doch, dass ich Ihnen mal gesagt hatte, wenn wir die Fakultät zum Beispiel berechnen wollen, ja, da haben wir als Input-Parameter das X, von dem wir die Fakultät wollen. Also zum Beispiel 5. 5 Fakultät ist 120. Und ich habe gesagt, ja, wenn wir da jetzt eine negative Zahl reinkriegen als Methode, dann sind wir so ein bisschen hilflos, weil dann geben wir vielleicht aus, weiß nicht so recht, aber es wird doch irgendwas zurückgegeben. Null zum Beispiel. Und das ist ja schlecht, da haben wir schon drüber gesprochen. Was wir eigentlich machen sollten, ist die normale Ausführung unterbrechen und sagen, hey, du, ich kann dir nicht die Fakultät von -3 berechnen, sorry, Koninet. Ja? Und dieses Koninet ist eine geworfene Exception. Und das macht die Hannah das nächste Mal mit euch, mit Ihnen. Ja? Deswegen gibt es einen Throws Clause. Und dann gibt es auch wieder hier einen Block in geschweiften Klammern, der einfach diese Methode programmiert. Ja? Also Anweisungen, die diese Methode programmieren. Haben wir im Prinzip alles schon gehabt. Okay? Gut, ja. Konstruktoren habe ich schon erwähnt, das ist nichts Neues, das heißt, die heißen wie die Klasse und sind ansonsten genau aufgebaut wie Methodendeklaration. Ja? Ist im Prinzip genau der gleiche Krempel. So. Ja, das war's. Das ist jetzt einfach so ein Beispiel, wenn Sie jetzt am Anfang gesagt haben, ja, ich habe nicht so richtig kapiert, was du meinst mit, wir kommen immer mal wieder genauer auf Zeug zurück. Ja? Wir haben ja alles schon gehabt. Es ist ja nicht so, dass das jetzt alles völlig neu wäre. Wir detaillieren es einfach noch ein bisschen. Und ehrlich gesagt, vieles von den Detailwissen brauchen wir gar nicht so häufig. Ich muss es aber erwähnen. Warum muss ich es erwähnen? Weil das Ziel ja ist, dass Sie am Ende die Klassenbibliothek von Java benutzen können in ihren eigenen Programmchen. Und die beinhaltet natürlich viel von dem Kram. Und wenn Sie dann jetzt irgendwas sehen, static, void, irgendwas, und Sie fragen sich, hey, Gro, das hast du noch nie erklärt, sag mal, spinnst du? Kann ich sagen, doch, habe ich mal erwähnt. Ja, zumindest benutzen sollen kann man's oder können soll man's. Jetzt machen wir mal noch ein paar Beispiele mit Konstruktoren und eine Pingu-Aufgabe, damit es nicht so passiv ist. Ja? Also, wir haben gesagt, Konstruktoren sind dazu da, wenn wir ein neues Fahrrad zum Beispiel erzeugen, beim Erzeugen wird dieser Konstruktor aufgerufen. Ja? Und deswegen schreibt man ja zum Beispiel auch so eine Programmzeile hin wie bei Sicko Bike 5 ergibt sich aus new und dann bei Sicko. Und dann haben wir typischerweise bisher immer runde Klammer auf, runde Klammer zugemacht. Das heißt, das ist nichts anderes als der Aufruf eines Konstruktors. Jetzt können Sie sagen, ja, beschiss, ich habe doch bei meinem Bike bisher gar keinen Konstruktor programmiert gehabt. Richtig, haben Sie nicht. Aber jede Klasse, wenn Sie keinen Konstruktor angeben, hat einen sogenannten Default Constructor. Und das ist ein Constructor, der nimmt halt einfach keine Parameter, erzeugt nur das Objekt und macht sonst gar nichts. Den gibt's implizit immer eigentlich. Ja, es sei denn, Sie programmieren selber Konstruktoren. Ja, zum Beispiel hier tauchen jetzt plötzlich zwei verschiedene Konstruktoren auf. Wie jetzt? Aber zwei, also jetzt zwei Methoden mit dem gleichen Namen. Ja, welche wird denn jetzt aufgerufen und warum macht man denn das? Ja, die Antwort ist, das macht man, um sozusagen die Objekterzeugung einmal für Laien zu machen und einmal für Experten. Der obere Konstruktor ist sozusagen der Expertenkonstruktor. Da geben Sie alles vor. Ja? Also Cadence, Speed und Gear, und es wird alles genau so gesetzt, wie jemand, der diesen Konstruktor verwendet, wie der das will. Also hier in dieser Geschichte wäre das zum Beispiel, ich bin Experte, ich schreibe sowas hin. Ja, New Bicycle 4.3.17. Das heißt, Cadence wird in dem Fall dann auf 4 gesetzt, Speed auf 3 und Gear auf 17. Mag ja Fahrräder geben, die 17 Gänge haben. Heutzutage gibt's ja das alles bei Fahrrädern. Ja. Ich frage mich, wann sie dann rauskommen mit einem Fahrrad aus massivem Gold. Gibt's bestimmt auch für Scheichs oder sowas. Ja. Gut, das ist also der Expertenkonstruktor und das ist sozusagen der Deppenkonstruktor. Cadence, keine Ahnung, weiß ich ja nicht mal, was es ist. Speed, setz es doch irgendwie, ist mir egal. Aber wenigstens will ich, dass ein neues Fahrrad den Gehtengang eingelegt hat. Ja? Das ist sozusagen die Variante, ich will gar nicht so viel sagen müssen. Ja? Der Default Constructor ist die Variante, ich will gar nichts sagen. Ja? Den gibt es halt immer, wenn Sie keinen anderen angeben. Und Sie können so viele Konstruktoren angeben, wie Sie wollen. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, welcher wird denn jetzt benutzt? Und die Antwort ist, kommt drauf an, wie Sie es aufrufen. Wenn Sie es so aufrufen wie hier an der Tafel, dann wird natürlich der obere mit den drei Parametern benutzt. Drei, ja. Wenn Sie nur einen angeben, wird natürlich der untere benutzt. Und das ist schon ein Beispiel für ein Prinzip, was wir vielleicht am Ende noch kriegen, heute Nachmittag, Overloading. Das heißt, Sie geben, das können Sie mit anderen Methoden auch machen, Sie geben dieselbe Methode in verschiedenen Geschmacksrichtungen an. Ja? Wie bei Harry Potter, diese komischen Popelbeans. Ja? Also können Sie halt in Popel oder in Pfefferminz oder sonst was anbieten. Ja? Super, haben wir auch schon besprochen, ist einfach der Umstand, dass Sie in einem Unterklassenkonstruktor zunächst all das abarbeiten, was der Oberklassenkonstruktor macht und dann noch Dinge hinzufügen. Das heißt, super ist ein Schlüsselwort, was heißt, rufe den entsprechenden Oberklassenkonstruktor auf. Okay? Ist nicht weiter mystisch. Besseres Beispiel. Ja, nochmal eins. Nehmen wir mal an, Sie wollen Personen als Klassen machen. Ja? Person hat einen Vornamen, einen Nachnamen und eine Steuernummer. Okay? Und es gibt auch irgendwie die Anforderung, dass die Steuernummer eindeutig ist. Das heißt, das ist so eine Geschichte, wie sie jetzt vielleicht in einem Finanzamt der Fall ist. Und da können Sie sagen, ja super, Person P1 ergibt sich aus New Person. Ja? Das heißt, hier habe ich keinen Konstruktor in der Klasse, es gibt aber den Default Constructor, wie immer, kann ich machen, passiert nichts. Und dann muss ich hinterher, weil ich ja auch gar nichts initialisiert habe, muss ich sagen, Vorname ist Max, Nachname Mustermann, Steuernummer 12345. So. Und dann kommt irgendwo der Herr Schmidt von der anderen Abteilung und sagt, jo super, ich brauche auch eine Person, Person P2. Ja, macht er die Fabienne fabelhaft, Tax Ident 12345. Mörp. Warum? Ja, Tax Ident ist nicht eindeutig. Die Fabienne hat halt die gleiche Nummer wie der Max. Was können wir jetzt also tun? Wir können einen Konstruktor uns einfallen lassen. Nämlich erstmal können wir hingehen und können sagen, schreit nach einem Konstruktor mit drei Parametern, wo wir schon gleich Vorname, Nachname und Tax Ident reinstecken können. Ja? Und dann setzen wir den Vorname auf F-Name, den Last-Name auf L-Name. Ja, was machen wir mit Tax-Ident? Ja, da können wir dann so eine Methode uns vorstellen, die überprüft, wo auch immer, durch einen Datenbankaufruf oder was auch sonst, ist Unique Tax-Ident, Tax-Identifier. Ja? Und da checken wir, ob das, was uns da reingegeben wird, schon mal da ist. Wenn das der Fall ist, gebe ich eine Nachricht auf dem Error Stream aus. Ja? Das heißt, wir hatten ja immer System Out Print Line. Das hat was auf der Konsole ausgegeben, auf dem Ausgabefenster. Es gibt aber in System noch viele andere Streams, auf denen man was schreiben kann, zum Beispiel den Error Stream, System R. Ist aber auch nicht die Preferred Method, sondern eigentlich sollte man auch da wieder mit Exceptions arbeiten. Nach dem Motto, Sie wollen von mir, dass ich eine Person anlege, die mit der Tax-Ident, sagen wir mal, spinnst du, Marinette. Ja? Statt jetzt zu sagen, ja, aber Sie haben da was falsch gemacht. Ich mache eine, aber Sie haben was falsch gemacht. Das ist ja nicht so cool. Ja? Sondern cooler ist eigentlich nur Marinette. Ja? Und das ist wieder mit Exceptions. So, das ist jetzt eine Art, das Ganze zu machen. Jetzt können wir noch eine andere Art uns einfallen lassen und sagen, jetzt mal unter uns, Tax-Ident ist doch uns schieden Didi. Wir wollen einfach nur die Tax-Ident nehmen, die höchste, die es schon gibt, und dann eins dazu zählen. Das war sowas Ähnliches wie Auto Increment bei den Keys in den Datenbanken, wenn Sie sich erinnern. Ja? Und das ist der zweite Konstruktor, der nimmt nur Vor- und Nachname und setzt den Tags-Ident auf das Ergebnis eines Methodenaufrufs einer fiktiven Methode Create Unique Tags Identifier. Ja? Nehmen wir mal an, die gäbe es. Die müssten wir natürlich noch schreiben. Das heißt, die guckt in der Datenbank nach, gib mir mal die höchste. Sie wissen ja, wie das geht. Ja? Aggregatfunktion, Max. Das heißt, was man machen kann, ist natürlich aus Java wieder SQL aufrufen. Dann kriegt man ein Ergebnis, kriegt das Maximum von der Tabelle, wo die Tags-Idents drinstehen und kann dann sagen, erzähl einfach eins dazu, zum Beispiel. Ja? So könnte man das machen. Sie könnten Ihre Tags-Idents auch in Java irgendwo speichern, in einem Array zum Beispiel. Was Sie dann machen müssen, ist ein bisschen weniger effizient. Sie müssen das ganze Array durchsuchen und müssen schauen, was ist das Maximum. Wenn das Array sehr lang ist, bei den Steuernummern von allen Leuten in Deutschland zum Beispiel, dann müssen Sie bei jedem Mal Konstruktor aufrufen, ein Array mit 80 Millionen Einträgen durchsuchen. Ja, das ist nicht sehr effizient. Deswegen werden wir im Algorithmenteil Methoden kennenlernen, wie wir zum Beispiel binäre Suche machen. Die hat nur eine Komplexität, die logarithmisch in der Länge ist. Das heißt, wenn das Ding 80 Millionen hat, 80 Millionen ist ungefähr 10 hoch 7, sowas rum, 10 hoch 8. Ja? Und das heißt, da müssen Sie nicht 80 Millionen durchgucken, sondern nur 8. Ja? Das geht übrigens auch mit solchen Bäumen. Kriegen. Ja? Das heißt, das wäre jetzt ein ganz konkretes Beispiel, zweites Beispiel mit Personen, wozu Konstruktoren dienen. Ja? Und wenn Sie jetzt eben, wie gesagt, welcher Konstruktor benutzt wird, hängt einfach davon ab, wie aufgerufen wird. Wenn der gelbe New-Aufruf gemacht wird, dann wird halt der gelbe Konstruktor verwendet, bei dem mit 2 Parametern wird halt der blaue verwendet. Ja? Und das Prinzip, dass man also dieselbe Methode, ob jetzt Konstruktor oder irgendeine andere, in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbietet, ja, Bertie Bott's All Flower Beans, nennt man auch Overloading. Gibt's dazu eine Frage? Bitte sehr, ja, cool.
Ich hatte eigentlich schon vor ein paar Folien eine Frage.
Ja.
Nämlich mit dem Bicycle 4317, ist es das gleiche, wie wenn ich es jetzt aufschreiben würde, ich glaube, das war mit Speed, Gear und noch irgendwas, wenn ich
ja. Ja, also die Frage hier war, ich habe an der Tafel jetzt das Beispiel mit Bike 5 ergibt sich aus New Bicycle 4317. Kommt da dasselbe Bike-Objekt raus, wie wenn ich gar keinen Konstruktor mit 3 Parametern angebe, sondern nur den Default-Konstruktor nehme? Also Bicycle Bike 5 ergibt sich aus New Bicycle Klammer auf Klammer zu und dann Cadence Speed und Gear einzeln auf 4317 setze. War das die Frage? Ja, da kommt genau dasselbe Objekt raus. Das Problem ist nur, welche Art vorzugehen halten Sie denn für richtiger? Die mit dem Konstruktor mit 3 Elementen oder die zweite Art, die in der Frage impliziert war? Nämlich erst den Default-Konstruktor und dann alle Attributes von Hand setzen. Was erscheint Ihnen richtiger? Ja, ist wurscht, oder irgendwo. Ja, es kommt ja auch das Gleiche raus. Aber Sie erinnern sich vielleicht nur an diese Bienengeschichte, ja, wo es um Höflichkeit ging. Ja? Maya, Willi und die Biene. Also Biene geht zur Blume und sagt, gib mir mal ein bisschen Pollen. Ja? Das war die höfliche Variante. Die unhöflichere Variante war, Biene fliegt zur Blume, nimmt sich den Pollen, sagt Schnauze und fliegt wieder weg. Ja? Ihr zweites Vorgehen, was Sie ansprachen, entspricht eher der Schnauze-Variante. Warum? Weil ich das Objekt, weil ich die Fields von dem Objekt sozusagen von außen setze. Ja?
Das macht man doch bei Bicycle.
Nein, bei Bicycle, wenn ich den Konstruktor mache, dann überlasse ich es der Klasse selbst, was sie intern macht. Der Konstruktor kann ja alles Mögliche noch überprüfen. Zum Beispiel, ist 17 überhaupt erlaubt? Gibt es denn ein Fahrrad mit 17 Gängen? Vielleicht wollen Sie, dass 15 das Maximum ist. Können Sie ja alles schon in dem Konstruktor machen. Wenn Sie Ihre zweite Variante nehmen, ja, dann muss das Fahrrad kapitulieren und den Gang auf 17 setzen, egal ob das sinnvoll ist oder nicht. Und das widerspricht dem Prinzip, was wir Information Hiding genannt haben. Also typischerweise sollte man auf den Fields eigentlich gar nicht direkt rummachen, sondern idealerweise auch das Setzen und Initialisieren von Fields wieder mit Methoden machen. Ja?
Heißt das, dass wenn wir jetzt gesagt haben, die Gänge gehen nur bis 15 und dann ja. setzen wir es also so auf 17, dann kommt, ja nein, du darfst es nicht auf 17 setzen.
Richtig.
Und bei dem anderen, wenn wir es auf 17 setzen, wird es einfach nur auf 17 gesetzt.
Genau, so sieht's aus. Also Sie haben im Konstruktor noch Möglichkeiten der Überprüfung, die Sie mit der Brutalo-Methode nicht haben. Unterm Strich, es ist derselbe Krempel. Ja? Aber wir machen ja diesen ganzen Kram mit diesen Objekten aus Modellierungsgründen. Sie könnten ja auch einfach sagen, ich mach's wie in C, ich habe einfach 1000 Variablen, ein paar gehören zu Fahrrädern, ein paar zum Bruttosozialprodukt, ein paar dazu, weiß ich nicht, ist mir auch egal, und habe noch 500 Methoden oder kleine Funktionen, ja, und das ist dann mein Programm. Hat halt keine Struktur, ist total fehleranfällig und erzeugt so viel Abhängigkeiten, dass sie überhaupt nicht mehr durchblicken. Und das Gute ist, unsere ganze Denke als Menschen, das ist ja objektorientiert, weil wir ja mit diskreten Entitäten umgehen. Ja, also dieses Ding, das nehmen wir halt wahrnehmungspsychologisch als Objekt wahr. Wir sind jetzt nicht wie Odo in Deep Space Nine, dass wir so Kontinuumsfuzzis sind, sondern da ein Mensch, zwei Mensch, drei Mensch, ein Sitz, zwei Sitz. Ja, wir sind sehr diskret im Grunde. Ja, so. Bingo-Aufgabe, ja, das ist ein Stück Code und ich möchte gerne von Ihnen wissen, welche Ausgabe macht diese Klasse? Wir nehmen uns 2 Minuten für den Pingu. Ja. Hier 2 Minuten. Start. Die ID ist 311230. Ja. Für die, die es nicht mehr wissen, pingu.upb.de. Dann einfach den Code eingeben. 311230. Ja? Gut. Also wir haben eine Klasse, SumClass, die hat 2 Attribute und 2 Konstruktoren. Und wir haben noch eine Testklasse mit einer Main-Methode, wo jetzt mit diesem SumClass rumgemacht wird. Ja? Die Frage ist jetzt, was ist die Ausgabe von Main? Können Sie gleich Ihr Wissen um Konstruktoren mal testen. So, noch 20 Sekunden. Manche Nasen kräuseln sich. What? So. Okay, wir haben ein Resultat, wie ich sehe. Gut. Also, scrollen wir runter. So, die meisten haben sich für Variante C entschieden. Ja? Und ich denke, da ist auch eine ganze Menge Logik dahinter. Also, erstmal ist den meisten klar, dass, wie kann man irgendwo sehen, wie viele Leute, 27 haben mitgemacht. Das ist schon mal sehr geil. Ja, vielen Dank. Also, C, weiß ich nicht, wie viele das sind. Keine Ahnung, steht nicht dabei. Bitte? Echt? Steht es? crazy, super. Ja, Sie sehen, wahnsinnig. Sie haben mehr Durchblick als ich. Gut, also 15 Leute entscheiden sich für C. Also den meisten ist ja klar, es wird der erste Konstruktor aufgerufen. Warum? Ja, weil das 7 hier, ja, ist ja halt nur ein Parameter. Das heißt, was Java im Prinzip macht, ist den Typ und die Zahl der Parameter auf das matchen, was halt aufgerufen wird. Ja? Das heißt, es geht nicht nur um die Zahl, es geht auch um den Typ. Das heißt, Sie könnten auch 5 Konstruktoren haben, die alle 2 Parameter haben, aber halt von unterschiedlichen Typen. Dann würde Java das auch richtig zuordnen können. So, hier haben wir jetzt also 2 Konstruktoren, einer mit einem Int-Parameter und einer mit 2 Int-Parametern. Und weil hier 7 halt nur ein Int-Parameter ist, wird der erste aufgerufen. Was dann passiert ist, diese Meldung wird ausgegeben, first constructor called, und dann wird das Attribut auf den Initialwert gesetzt, den wir hier reinkriegen. Ja? Okay, so weit, so gut. Jetzt sagen Sie natürlich zu Recht, kein Mensch hat hier dieses some other attribute gesetzt. Ja, weil hier ist es nicht gesetzt und da hier wird auch nichts dazu gesagt. Also müsste das Ganze doch irgendwie undefined sein. Ja. Und im Grunde genommen stimmt das auch. Ja. Nur Java ist so freundlich, alle Int-Variablen zum Zeitpunkt der Erzeugung auf 0 zu setzen. Ja, habe ich Ihnen noch nicht gesagt, ist aber so. Nur, Sie sollten sich grundsätzlich in Programmiersprachen nie darauf verlassen, dass sowas gemacht wird, weil das ist im Prinzip reine Freundlichkeit von Java. Im Grunde ist es eigentlich undefiniert. Das heißt, zwar ist nun tatsächlich Lösung A richtig, ja, aber C ist rein logisch von Ihnen aus, von dem, was Sie wussten, genauso richtig eigentlich. Ja? Das heißt, hier haben wir eigentlich 2 valide Lösungen. Technisch gesehen wird dieses some other attribute im Moment der Erzeugung auch auf 0 gesetzt. Ja, das ist noch eine Zusatzinfo, die Sie vielleicht so nicht hatten. Ja? Gibt es dazu noch eine Frage? Das ist, glaube ich, relativ straightforward im Grunde genommen. Ja? Wenn es andere Fragen gibt, Sie wissen, Sie müssen sie nicht im Plenum stellen, Sie können auch gerne danach zu mir kommen, in Gruppen, alleine, wie Sie lustig sind. Ja? Gut. So. Das heißt, Konstruktoren haben wir jetzt abgefrühstückt. Jetzt habe ich Ihnen ja auch am Anfang diese Folie gezeigt, wo es darum ging, ja, wie sieht denn das jetzt mit den Methoden Definition direkt aus. Und dann haben wir gesagt, naja gut, so eine Methode hat einen Rückgabewert, einen Namen und eine Parameterliste. Und das haben wir bisher ja auch schon benutzt, wie gesagt, bei Exponential Function kam ein x rein und ein exp von x raus. Also das hat jeder, sagen wir, intuitiv schon gecheckt sozusagen. Jetzt wollen wir uns aber nochmal ein bisschen genauer anschauen, was heißt es eigentlich, wir übergeben etwas an eine Methode. Jetzt haben wir hier diese Methode doSomething und doSomething hat jetzt 2 Parameter, einen Integer-Parameter, der heißt Primitive Parameter 1, wir könnten ihn auch Horst oder Heiner nennen, und einen Referenzparameter und die Klasse ist SomeClass. Könnte auch Bicycle, Little B, Whale oder Schnitzenpitz sein, völlig wurscht. Ja? Und dazwischen wird irgendein Krempel gemacht. Also zum Beispiel insbesondere wird eine lokale Variable SumInt erzeugt, die auf irgendeinen Fantasy-Wert gesetzt wird. Und dann wird Primitive Parameter 1 auf 0 gesetzt, ja, und Reference Parameter wird auf Null gesetzt. Was das ist, haben wir, glaube ich mal, haben wir das besprochen? Wem sagt Null nix? Hände hoch. Wem sagt Null bisschen was? Paar, gut. Also Null ist sozusagen, also anders angefangen. Die Zahl 0 ist ja eine Zahl. Das heißt, die Zahl 0 ist nicht nichts. Ja, das ist philosophisch ganz interessant, wenn Sie sich die Mathematikgeschichte angucken. Die Erfindung der Zahl 0, ich glaube, die Araber waren es, ist eigentlich wirklich eine der großen Geistesleistungen in der Mathematik. Das ist einfach eine Zahl, die zwar nichts darstellt, das Nichts, ja, also den Wert gar nichts, aber selber ja einen Wert hat, nämlich die Null. Ja. Das heißt also, Null ist nicht nichts. Jetzt bei diesen Referenztyp Geschichten. Ja? Da fällt es sehr schwer zu sagen, ja, was ist denn da das Äquivalent von gar nichts? Ein Fahrrad, wo alles auf Null gesetzt ist? Nö, Moment, das ist ein Fahrrad, da ist einfach nur Gang Null, Speed Null und Cadence Null, aber es ist einfach ein Fahrrad. Ja? Also müssen wir irgendwie sagen, was ist das Äquivalent von, ich setze gar keinen Wert dahin. Ja? Und das ist einfach so ein bisschen so ähnlich wie, Sie haben die Telefonnummer von jemand, den finden Sie ab heute scheiße, nehmen die Telefonnummer, knüllen die zusammen und schmeißen sie weg. Was Sie ja machen ist, Sie zerstören nicht diesen Menschen, also der Mensch wird nicht zusammengeknüllt und weggeschmissen. Das Einzige, was passiert ist, Sie schmeißen die Referenz auf den Menschen weg. Und das ist, das können Sie tun, indem Sie diese Referenz auf den Wert Null setzen. Null zeigt einfach auf gar nichts. Ja, das ist sozusagen, ich lösche das Objekt. Zumindest indirekt, denn das Objekt gibt es natürlich weiter und das wird halt irgendwann, wenn kein anderer die Telefonnummer mehr hat, kein anderer eine Referenz auf das Objekt hat, von dem Garbage Collector eingesammelt. Das ist sehr darwinistisch, also im Menschenäquivalent ein Mensch, der ganz vereinsamt ist und dessen Telefonnummer niemand mehr hat, der muss leider gehen. Ja. Also so ist Java. Ja gut, ist halt so ein Nerd-Scheiß. Ja. Also zum Glück ist das menschliche Leben nicht so. Jo, gut. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, was passiert jetzt, wenn ich hier diesen Primitive Parameter 1, den ich jetzt übergeben bekommen habe, auf 0 setze? Ja. Und dazu schauen wir uns jetzt mal dieses kleine Programmchen an, in dem diese Methode aufgerufen wird. Das kleine Programmchen hier unten könnte jetzt irgendwo in einer anderen Methode sein. Und da habe ich x, was ich auf 1 setze und sage, some object ist ein Objekt vom Typ some class, Default-Konstruktor, alles schön. Jo. Und jetzt sage ich, der Rückgabewert hier ist ja int. Also y ergibt sich aus do something von x und some object. So, und jetzt ist die interessante Frage, nachdem die Methode fertig ist und diesen Wert zurückgegeben hat, welchen Wert hat x? Ja? Wer ist für 1? Hände hoch. Niemand. Wer ist für 0? Hände hoch. Es gibt nur die zwei Werte. Wer ist für 1732? Exzellent! Ein Applaus für diesen Mann. Er hat natürlich völlig recht. 1732 ist die Lösung. Not. Gut. Also, okay, gut. Die Frage ist, ich habe mich anscheinend nicht so besonders gut ausgedrückt, worauf will der Crow eigentlich raus? Ja? Also, stimmt's? Ja? Worauf will der Mann raus? Gut, also nochmal erklärt. Ja? Das ist ein Stück Code, was diese Methode aufruft. Und zwar mit x und someObject als Parameter. Jetzt gehen wir dann in diese Methode rein und laufen hier runter. Das haben wir uns aber jetzt wirklich schon 5-mal auch im Debugger angeschaut. Also Kontrollfluss nach Methodenaufruf. Ja? Hep, 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 reinspringen, hep, 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 zurückspringen, hep, hep, hep. Ja? Also immer Methode und zurück. Eins nach dem anderen. Ja? So. Jetzt, exzellent, das ist ein sehr guter Beitrag. Ich bin stolz. Perfekt. Dann werde ich nochmal eine machen. Noch ein sehr guter Beitrag. Gut. Worauf will ich raus mit dem gelben Zeugs jetzt? Ich kriege x übergeben und setze eigentlich x irgendwie doch auf 0. Ja? Weil x kommt rein. Und dann wird es oben gelb, Mitte, auf 0 gesetzt und dann geht es irgendwie wieder hier weiter. Ja? Und jetzt war meine Frage, jetzt in dem Statement nach diesem roten Kommentar, welchen Wert hat x? 1 oder 0? 1. Ja? 1, warum?
Da steht, it still has value
1. Okay, gut. Didaktischer Fail, ja. Schön. Es steht doch da. Und in der Klausur steht es nicht da. Also müssen wir es verstehen, warum es noch den Wert 1 hat. So. Und die Geschichte ist halt die, was hier passiert, das haben Sie sicher auch schon durchgelesen, hier übergebe ich nicht x selbst, sondern was ich übergebe, ist nur der Wert von x. Ja, das heißt, an der Stelle, wo jetzt der Laserpointer ist, wird der Wert der Variablen x bestimmt und wird dann dieser lokalen Parametervariablen, Primitive Parameter 1, übergeben. Das heißt, eine Kopie des Wertes wird übergeben. Und was ich mit einer Kopie mache, ist doch dem ursprünglichen Ding schieden, Didi. Ja? X gibt's weiter. Schön, in bester Gesundheit, mit Wert 1. Kann ich noch so viel Primitive Parameter 1 auf 0 oder auf minus 5000 setzen? Okay? Weil es ja, ich setze nur praktisch in der Kopievariablen andere Werte. Ja? Das heißt, es ist ja, Sie kopieren was, hauen es kaputt. Ja, was ist dann mit dem ursprünglichen Ding? Ist es dann auch kaputt? Nee. Ja? Sie können mit der Kopie ja machen, was Sie Bock haben. Okay? Das ist, bitte sehr. Wo haben wir je den Wert x auf 1 gesetzt? Da. Ja? Gut. Wer findet es seltsam mit diesem Kopieren? Bitte sehr.
Ja.
Also die Frage nochmal ein bisschen neu formuliert. Woher weiß ich, dass es ein Parameter von einem primitiven Typ ist? Ja? Das weiß ich, weil int ein primitiver Typ ist. Ja, einfach Wissen auswendig gelernt. Ja, int, boolean, doubles oder alles primitive Typen. Okay? Und der heißt halt primitive parameter 1, weil ich ihn so genannt habe in meiner Methodendefinition. Ich hätte ihn eben auch Horst oder Heiner nennen können.
Und ist dann die Zeile unten drunter mit dem sumClass, ist es dann der Referenzparameter?
Das Ding drunter, sumClass reference parameter, das ist der Referenzparameter oder der Parameter vom Referenztyp. Das heißt, da kommt eine Referenz auf ein Objekt rein und dieses Objekt ist von der Klasse SumClass gemacht. Also da könnte man jetzt bei Bicycle könnte man ein konkretes Fahrrad reinstecken oder bei Bienen könnte man jetzt Willi oder Maya reinstecken. Ja? So, gut. Noch irgendjemand? Bitte sehr. Wo steht, dass es kopiert wird? Sehr gute Frage. Steht nirgends, habe ich Ihnen erklärt. Ja? Also das heißt, das ist einfach dieser Übergabemechanismus, der heißt halt Call by Value. Ja? Und der funktioniert so, eine Methode, wie gesagt, eine Methode hat eine Menge von Parametern, formal, es sind aber nur Platzhalter. Ja? Und beim Aufruf dieser Methode werden die gefüllt mit Kopien von dem Zeug, was im Aufruf steht. So ist das, was da abläuft. Ja? Bitte sehr. Ich kann die Frau nicht verstehen.
No.
So, was SumInt mit dem ganzen Rest zu tun hat, gar nichts. Ja, völlig korrekt. Also ich könnte die Zeile mit dem SumInt auch völlig weglassen, dann wäre es immer noch genau derselbe Kram. Warum habe ich das mit dem SumInt reingeschrieben? Ja, gleich. Um Ihnen zu zeigen, was sind die Parameter, die wir überhaupt wenn wir jetzt hier bei der Ausführung, sagen wir mal, an der Stelle stehen geblieben sind, könnten wir uns ja fragen, was sind die Variablen, die wir überhaupt sehen können an dieser Stelle, die wir benutzen können. Und das habe ich Ihnen auch schon mal erklärt. Das sind die, die wir lokal definiert haben in dem Block, also zum Beispiel SumInt. Ja, das kann ich jetzt verwenden. Ja. Ich kann auch die Variablen verwenden, in denen die Kopien der Werte gelandet sind, diese Übergabeparameter. Das heißt, Primitive Parameter 1 und Reference Parameter, die sehe ich auch. Ja. Und was ich als drittes noch sehe, das ist Zusatzinfo, sind die Attributes des Objekts, auf dem die Methode aufgerufen wurde. Das kriegen wir nachher noch. Wir kommen nochmal zur Blumenwiese zurück, zur Biene und zu den Blumen, da zeige ich Ihnen das nochmal. Sie hatten noch eine Frage.
Ja, warum macht man das dann überhaupt so?
Warum man das so macht? Da wäre jetzt, ja. Also, was Sie, das ist eine sehr kluge Frage, ja. Und ich reformuliere sie nochmal, auch für die Aufnahme. Warum setze ich denn hier überhaupt meinen Reference Parameter auf 0? Eigentlich ist es doch völliger Schwachsinn. Das ist doch nur ein Nachrichtenkanal, wo ich Parameter reinkriege, mit denen ich dann irgendwas machen soll. Ja? Und typischerweise die meisten, irgendjemand von Ihnen hat mal bei der Methode, die ich letztes Mal programmiert habe, gesagt, ich würde mich wohler fühlen, wenn wir den Wert von diesem Übergabeparameter nochmal eine lokale Variable kopieren und mit der arbeiten. Ja, das geht so ein bisschen, glaube ich, in die Richtung. Die Antwort auf Ihre konkrete Frage ist, das ist einfach nur didaktischer Bullshit, den ich mache, um Ihnen zu zeigen, was da passiert. Richtig sinnvoll ist diese ganze Methode nicht. Ja? Also es macht in den meisten Fällen tatsächlich keinen Sinn, die Übergabeparameter selbst auf Null zu setzen zum Beispiel. Ja? Was aber durchaus Sinn macht, ist, und das ist ein typischer Fall, den wir uns jetzt anschauen, wenn wir uns anschauen, was passiert eigentlich mit dem Referenzparameter gleich. Ja? Mit dem Referenzparameter passiert nämlich nichts anderes. Ja? Nur den Referenzparameter benutze ich häufiger, um das dahinterstehende Objekt in der Methode zu ändern. Das heißt, was passiert grundsätzlich mit dem Referenzparameter? Erstmal, wir wissen, ein Referenzparameter ist eine Referenz, das heißt eine Telefonnummer von einem Objekt. Okay? Und dieses Objekt gibt's ja jetzt hier SumClass, SumObject, New SumClass unten. Ja? Das heißt, es gibt dieses Objekt, SumObject, und diese Variable SumObject selbst enthält halt eine Referenz auf dieses Objekt mit all seinen Fields. Ja? Also eine Telefonnummer von dem Objekt. Und was ich jetzt mache in der Methode, wenn ich das aufrufe, hier mit diesem Methodenaufruf do something x SumObject, ich kopiere die Referenz, genau wie ich vorher den Wert von x einfach nur kopiert habe. Ja? Das heißt, ich habe eine Telefonnummer. Ja? Und es gibt viele Leute, die haben. Es hindert mich aber keiner daran, die Telefonnummer auf den Zettel zu schreiben und Ihnen zu geben. Ja? Kein Problem. Dadurch ändert sich ja nichts an mir. Und wenn Sie die Telefonnummer von mir wegschmeißen, dann bin ich hinterher nicht tot. Ja? Und die anderen Leute haben immer noch die Telefonnummer von mir und können bei mir anrufen und sagen, Gro, tanz mal. Ja? Oder Gro, sag mal, wie viel Kilo du wiegst. Kein Problem. Er kann es halt nicht mehr, hat die Telefonnummer weggeschmissen, selber schuld. Ja? Aber das ist eben genau der Witz. Das heißt, wenn ich hier an der Stelle die Telefonnummer wegschmeiße, ja, was ich da mache, ist, ich schmeiße im Prinzip wirklich nur die Telefonnummer weg, aber nicht das Objekt selbst. Okay? Jetzt kann ich aber, und das ist der Witz, wenn ich solche Objekte übergebe, sagen wir, ich habe eine Methode, die heißt wechsle den Gang. Und die nimmt als Übergabeparameter eine Referenz auf ein Fahrrad. Ja? Wenn ich die Referenz habe, dann kann ich ja bei dem Fahrrad anrufen und sage, Gang soll jetzt 19 sein, vielen Dank. Wenn die Methode dann beendet ist, dann ist das Fahrrad aber trotzdem geändert. Ja? Das heißt, wenn ich Ihnen meine Telefonnummer gebe, ja, Sie können alles Mögliche damit machen, zerknüllen, wegschmeißen oder sagen, auch dieses Kästchen für die Telefonnummer verwende ich jetzt aber für die Telefonnummer von jemand ganz anderem. Ja. Ich könnte mir lokale 9 Gro erzeugen. Kann ja machen. Ja. Alles prima, ändert sich an mir gar nichts. Wenn Sie als Methode oder in Ihrem Verhalten aber sagt, Gro, änder mal deine Haarfarbe auf blass lila, sage ich, yo, alles klar. Ja. Hinterher, auch wenn Ihre Methode längst vorbei ist, habe ich blass lila Haare. Ja. Die Telefonnummer haben Sie total weggeschmissen, wenn die Methode vorbei ist. Ja. Erledigt, vielen Dank, ja, Gro, hatte ich mal, ja, interessiert mich nicht mehr, Vollidiot, ja. Aber die Haare sind weiter blass lila. Sie haben mal angerufen und gesagt, färb gefälligst die Haare, habe ich gemacht. Ja, das ist praktisch sind Methoden mit so Seiteneffekten. Und das ist ganz typisch. Die primitiven Werte, die Sie übergeben, da können Sie ja nichts ändern, das sind eh nur Kopien. Die Telefonnummern, die Referenzen, die können Sie benutzen, um die Objekte selber zu ändern. Das können ganz andere Objekte sein. Ja? Sie hatten noch eine Frage. Ja.
Dann ändert man das doch auch.
Nee. Also die Sache mit den zwei ist gleich, die prüft nur auf dasselbe. Das heißt, Bike 1 ist gleich Bike 15 überprüft, ob die beiden Objekte dasselbe sind oder ob die Telefonnummern gleich sind. praktisch.
So, und wie setzt man das dann auf, zum Beispiel das, was Sie gesagt haben, als Beispiel mit den blasslilanen Haaren, wie genau würde man das dann schreiben?
Das würde man zum Beispiel schreiben, indem man die Methode nimmt, ja. Das können wir gleich noch am Beispiel machen, ja. Da hätte man halt eine Methode, manipuliere den Gro, und die hat halt Gro, der Gro, ja. Das heißt, hier habe ich die Klasse Gro und die Referenz auf die konkrete Ausgabe von mir, ja. Und dann sage ich halt, der Gro, die Hair, ja. Und dann hier Lilac, ja. Und das ist was, was ich auch wieder irgendein Farbwert, ja. Wenn die Methode dann durchgelaufen ist, ja, und irgendwo gibt's ja noch das Objekt, ja. Also Gro, und das heißt halt hier vielleicht ganz anders. S1 ergibt sich aus New Gro, ja. Und hier irgendwo in dem Stück Code wird halt dann diese Methode aufgerufen, ja. Dann hat dahinter stehe ich ja, das ist einfach ein Kästchen mit meiner Telefonnummer. Und das ist jetzt ein zweites Kästchen mit einer Kopie von meiner Telefonnummer, ja. Den Gro gibt's aber unabhängig davon hier, ja. S1 zeigt auf mich und der Gro zeigt auch auf mich, ja. Und sobald das hier passiert ist, der Gro, die Hair, Lilac, ja, dann habe ich lila Haare, fertig. Dann ist es so, okay? Das ist ein Konzept, wir kriegen gleich noch ein Beispiel, um es nochmal klarer zu machen, ja? Schauen wir uns das nochmal an. Warum ist es so, ja? Also erstmal, wie gesagt, ein Objekt, nehmen wir mal an, das hat halt hier diese drei Attributes. Da können Sie so viele Referenzen auf dieses Objekt haben, wie Sie wollen. Und diese Variablen, die diese Referenzen enthalten, die können Sie nennen, wie Sie wollen. Some Object, Reference Parameter, der Gro, S117, können alle auf dasselbe Ding zeigen. Ja? Das ist erstmal das. Telefonnummern können Sie beliebig kopieren. Ja? Und Call by Value heißt einfach, Kopien der Werte der Variablen werden übergeben. Und ob da jetzt eine Referenz drin steht oder ein primitiver Wert, ist eigentlich egal. Was da übergeben wird, wird immer kopiert. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, warum gibt Call by Value, es ist alles schon wieder so ein Begriffsgedöns, ich habe es zwar kapiert, warum nennst du das so, sag ich, weil es viele Programmiersprachen gibt, die einen anderen Mechanismus haben, das heißt Call by Reference. Und da wird im Grunde genommen praktisch das Objekt selbst übergeben oder die Zahl selbst, die Variable selbst. Das heißt, wenn Sie die in der Methode ändern, dann ist sie auch woanders geändert. Erscheint nicht so logisch, weil das mit den Werten ist irgendwie sauberer. Deswegen gibt es auch in Java gibt's nur Call by Value. Ja? Genau. Okay. Das nochmal. Und wie gesagt, wenn Sie jetzt eine der Telefonnummern auf Null setzen, ja, dann gibt es trotzdem das Objekt noch und es gibt auch noch andere Variablen, die diese Referenz enthalten. Das ist ja völlig wurscht. Ja? Sie können eine Kopie wegschmeißen, dann ist das ursprüngliche immer noch da. Das ist das Prinzip. So. Noch Fragen dazu? Okay. Wir machen, wie gesagt, gleich nochmal was. Return nochmal genauer betrachtet. Haben wir das letzte Mal auch schon gehabt. Also wieder nichts Neues. Ja, keine Angst, der Stoff wird nicht mehr, er wird einfach nur nochmal durchgekaut. Jetzt können Sie natürlich sagen, oh, komm, ist doch gelogen, hast eine ganze Menge neue Sachen erzählt. Nee, ich schwöre es, es war nichts Neues. Einfach nur genauer betrachtet. Ja? So, was ist Return? Mit Return gebe ich etwas zurück. Nämlich das Ergebnis des Methodenaufrufs, zum Beispiel hier bei Fakultät, einfach das Berechnungsergebnis, so wie wir es schon hatten. Und das wird an die Stelle zurückgegeben, wo der Aufruf stattfindet. Das heißt, ich habe eine Variable x, die soll sich ergeben aus dem, was rauskommt, wenn ich Faculty von 5 aufrufe. Dann geht die Kontrolle, der Kontrollfluss in die Methode. Faculty von 5 wird berechnet. Und wenn Return Result erreicht ist in der Methode, wird wieder zurückgesprungen. Und der Wert, die 120, wird an X übergeben. Ja? Das heißt, formal kann nach dem Returns-Schlüsselwort irgendeine Expression stehen. Der Wert dieser Expression wird dann ermittelt und an die Stelle übergeben, wo der Aufruf erfolgt. Also genau das, was wir die ganze Zeit im Grunde schon machen. Einzige, was wir noch nicht hatten, ist, jetzt können Sie sagen, ich will aber gar nicht immer was zurückgeben gleich. Ich will gar nicht immer was zurückgeben. Ich will auch Methoden haben, die nichts zurückgeben. Was könnte das für einen Sinn haben? Anscheinend ist doch der Rückgabewert die einzige Art, wie Methoden mit der Außenwelt kommunizieren können. Richtig? Nee, nicht richtig, falsch. Weil, wenn ich einer Methode eine Referenz übergebe, also zum Beispiel die Telefonnummer vom Gro, dann kann die Methode ja bei mir anrufen und sagen, färb dir die Haare lila. Oder ich kann die Referenz auf dem Fahrrad übergeben und die Methode kann den Gang und die Cadence ändern. Das heißt, im Prinzip können Methoden natürlich auch mit den kopierten Referenzen, mit den kopierten Telefonnummern, alles Mögliche bewirken bei den Objekten. Sie können wieder Methodenaufrufe machen, komplizierteste Dinge. Ja? Und das ist praktisch ein Seiteneffekt, ein Effekt der Methode, eine Kommunikation mit der Außenwelt, die nicht über den Return-Wert erfolgt. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Arten, wie Methoden was an der Welt ändern können, nämlich über übergebene Referenzen, ja, oder über Return, was praktisch ein Ergebnis berechnet. Ja. Wenn wir keins davon nutzen, ja, dann ist so eine Methode relativ sinnlos. Ja? Weil dann berechnet die irgendwas, macht irgendeinen Kram und alle lokalen Variablen werden nach Beenden der Methode weggeschmissen und das war's dann. Ja? Also das, da passiert nicht so viel. Sie hatten noch eine Frage.
Ja, der Unterschied zwischen Return und System Outline.
So, ja.
Bei Return wird es dann automatisch auch irgendwo hingeschrieben oder weiß dann das System, okay, das ist der Rückgabewert, aber der nicht drauf schaut.
Ja. Also die Frage nochmal wiederholt, was ist der Unterschied zwischen Return, hier Result, und System Out Printline Result? Ja? Ist ein ganz, hat, das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts wirklich zu tun. Betrachten wir erstmal System Out Printline. Was das eigentlich ist, ist doch nur, es ist ein Methodenaufruf. Ja? Die Methode heißt Printline und sie wird aufgerufen auf einem Attribute, das Attribute heißt out, ist ein Ausgabestrom und ist ein statisches Attribut der Klasse System. Deswegen wird es nicht auf einem System-Objekt aufgerufen, sondern auf der Klasse System selbst. Ja? System.out ist eine Referenz auf diesen Strom, ja? Und out.printline ist ein Aufruf der Methode Printline auf diesem Objekt. Ja? Und da wird halt irgendwohin was ausgegeben. Übergabeparameter ist hier ein String, der einfach zum Zeitpunkt des Aufrufs berechnet wird und an diese Methode übergeben wird. Ja?
Also könnte zum Beispiel eine Void-Methode auch ein System-Out-Printline enthalten?
Jede Methode kann, das ist genau diese Seiteneffekt-Geschichte, jede Methode kann so viel System-Out-Printlines machen, wie sie für lustig hält. Eine Methode hat ja auch implizit Zugriff auf alle möglichen Geschichten. Zum Beispiel System hat ja überhaupt niemand irgendwem jemals übergeben. System weiß man so. Ja? Das heißt, die Methode hat auch Zugriff auf allerhand lustige Dinge, ohne dass wir sie ergeblich, sie direkt übergeben. Ja? Und Return ist aber was ganz anderes. Return ist, ich ermittle einen Wert und übergebe ihn dahin, wo die Methode aufgerufen wurde. Das ist ein ganz anderes Konzept. So, gut, das ist das Return. Wenn wir statt einem primitiven Typ einen Referenztyp zurückgeben, ist das auch überhaupt nichts Neues. Das heißt, Ich kann so eine Methode machen, go get a bike, die mir zum Beispiel ein Bicycle erzeugt, ja, und zwar genau hier an der roten Stelle, ja, und dieses Fahrrad hier, oder besser gesagt die Referenz auf dieses Fahrrad zurückgibt, ja. Und dann existiert das Objekt natürlich auch nach Beendigung der Methode weiter. Also irgendwo wird es aufgerufen, zum Beispiel mit Bicycle Bike ergibt sich aus Go Get a Bike. Ja? Weil Go Get a Bike mit keinen Parametern, hat ja hier keine, auch schön, ja? Gibt als Rückgabewert eine Referenz auf ein Fahrrad, was hier drin neu erzeugt wird. Warum nicht? Wo es erzeugt wird, ist da eigentlich Schieden Didi. Dieser Methodenaufruf hat also als Wert diese Referenz auf Bicycle und die kann ich meiner Bike-Variablen ja zuweisen. Das ist ja kein Ding. Bike ist ein Kästchen, was eine Referenz auf dem Fahrrad enthält. Ja? Und das heißt, auf diese Weise kann ich also auch Referenztypen zurückgeben. Das ist gar kein Problem. Ich muss nicht immer nur Faculty-Werte zurückgeben, sondern ich kann auch wie bei einer Fabrik ganze Fahrräder oder groß mit allen möglichen Haarfarben zurückgeben, was auch immer ich lustig bin. Ja? Ich kann auch 5 Objekte erzeugen in der Methode und ein Array von diesen 5 Objekten zurückgeben. Ja? Alles kein Problem. Gibt es noch Fragen dazu? Bitte sehr. Ja gut. Ja. Konstruktor, okay.
Ich kann es alles nicht verlesen, aber ja. Ich glaube, wenn man bei der Methode war, halt kein Void vorne dran gestanden, weil
es
gibt eigentlich auch nichts zurück, aber ist das einfach dann als Kombination festgelegt? Oder ist
ja, also die Frage war nochmal bei den Konstruktoren, die geben ja auch nichts zurück, ja? Sondern Konstruktoren, die Rolle haben wir jetzt häufig besprochen, aber die geben nichts zurück, ja. Ja, sie geben doch implizit was zurück, nämlich eine Referenz auf das neu erzeugte Objekt. Aber das gebe ich nicht speziell an. Das heißt, Konstruktoren haben gar keine Rückgabewerte, weil sie immer die Referenz auf das neue Objekt zurückgeben. Das heißt, wir müssen bei den Konstruktoren nicht void hinschreiben, okay? Als Rückgabewert. So, that is that. Ja, das habe ich schon erklärt. Das heißt, in Methoden und auch sonst wo kann ich über diesen Dot-Operator Bezug auf die Objekte nehmen, die referenziert werden. Ja? Also hier kann ich, was weiß ich, eben bei dem Bicycle zum Beispiel hier meine Cadence auf einen höheren Wert setzen. Ja? Und das ist jetzt schon wieder eine Frage von Sichtbarkeiten. Wenn wir diese Methode anschauen, public void add to cadence int amount, ja? Woher wissen wir jetzt, was cadence ist? Das wurde nicht übergeben, das wurde auch lokal nicht als Variable deklariert. Das ist so ein dritter Fall, den ich vorhin erklärt habe. Was sind sichtbare Variablen? Naja, die übergeben werden. Die ich lokal erzeuge, das ist hier gar keine, weil ich gar keine lokal erzeuge. Und als drittes die Attributes des Objekts, auf dem ich gerade diese Methode aufrufe. Weil diese Methode, wenn sie nicht static ist und auf der Klasse aufgerufen wird, die wird ja auf einem Objekt aufgerufen. Zum Beispiel hier mache ich ein Objekt, Bike1, New Bicycle, und dann rufe ich die Methode Bike1 add to cadence auf dem Bike1 Objekt auf. Ja. Und das heißt, add to cadence wird jetzt auf einem Objekt aufgerufen und dieses Objekt hat ja spezifische Werte für seine Attribute. Das heißt, diese Methode kennt als dritten Case, ja, die Parameter, die übergeben werden, die sie lokal machen, als dritten Case auch die Fields oder Attribute des Objekts. Das heißt, ich kann hier einfach schreiben, cadence ergibt sich aus cadence plus amount und es ist eigentlich ganz klar, was für eine Variable gemeint ist. Nämlich die cadence von dem Bike, auf dem ich gerade arbeite, natürlich, logisch. Ja? Wenn ich das ganz explizit machen will und sagen will, naja, eigentlich ist mir das so ein bisschen mystisch, ja. ja, weiß es automatisch, irgendwie komisch, muss man wissen. Ich will es aber lieber explizit haben. Dann, was ich doch bräuchte, ist meine eigene Telefonnummer. Ja, so ein Konstrukt. Und dann könnte ich sagen, ich selbst, wenn irgendeiner das Verhalten färbt dir die Haare auf mir aufruft, ja, das ist ja die Frage, welche Haare sind gemeint? Die oder die oder die? Na ja, logisch, meine Haare, ist ja logisch, wird ja auf mir aufgerufen und nicht auf Ihnen zum Beispiel. Ja. Wenn ich aber sage, das mit dem automatisch, ja klar, meine Haare sind gemeint, das ist mir zu fishy, da kann ich ja einfach sagen, ich nehme meine Telefonnummer und referenziere das, um ganz sicher zu gehen, dass es auch meine Haare sind. Und in jedem Objekt habe ich eine Variable automatisch, die meine eigene Telefonnummer enthält, und diese Variable heißt this. Ja? Hier. Das heißt, Cadence ergibt sich aus Cadence plus Amount, ist genau dasselbe, wie wenn ich sage, this.cadence ergibt sich aus this.cadence plus Amount. Okay? Weil wir immer sagen, wenn ich irgendein Attribute meine, dann muss ich das dereferenzieren. Das heißt, ich muss die Telefonnummer, die Referenz haben, dann den Punkt machen und dann den Namen. Ja? Ist es klar, warum Cadence ergibt sich aus Cadence plus Amount und this.cadence ergibt sich aus this.cadence plus Amount, warum das dasselbe ist? Das Gleiche, das Identische, macht nichts anderes. Wem ist es noch nicht klar? Wem ist es klar? Gut, okay. Wer weiß es nicht, ob es ihm klar ist oder ihr? Gut, immerhin auch noch ein paar. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, nachher nochmal bei mir fragen. So, Live-Demo, Methodenaufruf, Parameterübergabe, Scope, Bienen und Blumen. Ja? Wir haben noch 7 Minuten, ich setze es dann heute Mittag entsprechend fort. Ja? Damit wir das Ganze nochmal genauer sehen. So, also. Schauen wir uns mal an. Also, was wir doch hatten, war die Biene. Sie sind nicht einverstanden? Okay, gut. Doch, sind sie doch. Also, Sie erinnern sich an die Bienen und die Blumen. Okay? Und da hatte ich Ihnen doch diese beiden Varianten von Collect Pollen gegeben. Die untere war die aggressive, ja? Wo sie zur Blume hingehen und sagen, Schnauze, sich einfach den Pollen nehmen, den Wert setzen und wieder gehen. Die obere war die bisschen höflichere, wo wir sagen, ah ja, ich habe doch hier die Referenz dieser auf die Blume und ich kann dann bei der Blume anrufen, hier mit diesem Punkt und kann sagen, gib mir doch ein bisschen Pollen und zwar Amount viel, ja. Das war die höflichere Variante. Und die wir eigentlich bevorzugen sollten, Stichwort Information Hiding. Okay? Und da mache ich genau dieses Ding, dass ich kriege ja einen Referenzparameter übergeben, nämlich Flower, und nutze dann den Telefonanruf, um auf der Blume wirklich was zu ändern. Und nachher hat die Blume genau Amount viel weniger Pollen als vorher. Ja, das ist so. Ist schon einigermaßen gut so. Und bei der Blume, ja, diese Methode Yield Pollen, die haben wir auch definiert. Und da haben wir hier zum Beispiel auch mit diesem This schon gearbeitet. Ja? Weil welchen Pollen? Ja, den eigenen. Ja? This amount of Pollen wird halt gesetzt. Ja? So. Und das ist eigentlich auch genau das Ding. Und wenn wir uns nochmal fragen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel bei der Ausführung sind, also in der Zeile Nummer 18, die Biene kam jetzt an, hat bei uns angerufen, hat darum gebeten, ein bisschen Pollen zu kriegen. Wir führen dieses kleine Programmchen aus bis Zeile 18. Was sehen wir jetzt alles an diesem Punkt der Ausführung in Zeile 18? Welche Variablen sehen wir? Ja? Antwort, na, wir sehen auf jeden Fall schon mal how much, weil how much ist eine Parameterübergabevariable, wo dann die Kopie des Wertes reingesteckt wird, mit der es aufgerufen wird. Also how much sehen wir schon mal. Ja? Dann sehen wir auch noch double returned pollen. Warum? Weil das eine lokale Variable ist, die wir selber gemacht haben. Was sehen wir noch? Reinschreien. Was sehen wir noch? Hm? Was heißt denn überhaupt, was sehen wir? Ja, na, vielleicht keine schlechte Frage. Was heißt, was sehen wir? Ja, gut. Ja, das ist eine völlig berechtigte Frage. Ich bin ganz bei Ihnen. Also ich versuche es nochmal zu erklären. Wir sind ja irgendwo im Kontrollfluss. Ja? Wir sind da hingekommen und sind jetzt bei Zeile 18. Ja? Und die Frage ist, was meine ich mit was sehen wir? Ich meine damit die Menge der Variablen, auf deren Werte wir zugreifen können, an dieser Stelle im Kontrollfluss. Ja? Und Antwort auf meine Frage wäre gewesen, wir sehen auch noch Amount of Pollen von der Blume, auf der wir gerade operieren. Sehen wir sonst noch was? Sehen wir zum Beispiel den Pollenstand in der Biene? Nee, sehen wir nicht. Wir wissen an der Stelle überhaupt nicht, dass es eine Biene gibt. Ja? Wir sind einfach eine Blume, wir sind ziemlich doof, wir haben Pollen. Ja? Und irgendjemand hat uns gefragt, gib mal. Wir wissen gar nicht, wer das ist, ist uns auch scheißegal auf Deutsch. Ja? Wir sagen, ah ja, prima, ja, ich gebe dir Pollen. Ja, okay, hier. Ja? Wir wissen nicht, wer das ist und wir wissen schon gar nicht, dass es eine Biene ist, die auch hier irgendwie gerade 50 Kilo Pollen am Beinchen hat. Wissen wir alles nicht. Das ist lokaler Scope. Wir sehen von der Welt nur den Ausschnitt, den wir sehen müssen. Und das ist klug, weil wir auf diese Art modularen Code erzeugen können. Das heißt, wenn ich das Ganze auf diese Weise nochmal aufrufe, nehmen wir mal an, ich zeige es Ihnen nochmal im Debugger. Das heißt, ich toggle einen Breakpunkt hier, ja, dieses Ding, mache Debug, ja, dann kriege ich wieder diese Geschichte. So, ups, jetzt haben wir falsche Methode aufgerufen, okay. Zurück, bitteschön, vielen Dank. Nein, wir wollen nicht Demo, wir wollen jetzt die Blumen. Und das heißt, wir wollen Meadow-Demo und wollen jetzt Debug. So, also hier hatten wir nochmal einen Breakpunkt. Ja, da können wir jetzt weiter steppen. Blumen werden erzeugt und jetzt Collect Pollen, der Aufruf. Bam. Jetzt gehe ich. Hier bin ich jetzt reingerutscht und jetzt bin ich in der Blume gerade am Rummachen. Und zwar, es hat nicht immer damit alles was zu tun. So, also ich mache hier gerade in der Blume rum und in dieser Methode Yield Pollen. Okay? Und das ist der Punkt, wo ich bin. Jetzt frage ich mich, was sehe ich alles? Ja? Und das, was ich sehe, ist hier aufgelistet. Das heißt, how much sehe ich? Das hat jetzt den Wert 20. Das ist das, was hier kopiert wurde von dem Aufruf aus der Biene. Ich sehe meinen returned Pollen. Das habe ich hier schon entsprechend gesetzt. Hat jetzt auch den Wert 20. Und jetzt sehen Sie, this ist das eigene Blumenobjekt, auf dem ich selbst bin die Blume. Irgendjemand hat gesagt, gib mir mal Pollen. Ich bin die Blume und this ist meine eigene Telefonnummer in Referenz auf mich. Und wenn wir jetzt schauen, this ist, zeigt ja auf ein Objekt und da stecken ja auch noch Objektparameter drin, also Attributes, ja, das ist kein Objektparameter, Attributes von dem Objekt. Und das ist zum Beispiel Amount of Pollen, also meine eigene Pollenmenge, die sehe ich natürlich. Wenn ich als Objekt jetzt 5 Attributes hätte, würde ich die auch alle sehen, über this sozusagen. Okay. Und ich sehe nur diese 3 Dinge. Amount of Pollen, how much und returned Pollen. Sonst sehe ich von der Welt gar nichts. Ich bin ziemlich scheuklappig. Und das meine ich mit Scope. Ja. Jetzt ganz zum Schluss könnte man, nee, mache ich heute Nachmittag. Ja. Heute Nachmittag machen wir noch ein paar fiesere Dinge mit den Blumen und den Bienen. Und dann zeige ich Ihnen noch ein Beispiel, was alles so ein bisschen zusammenbringt. Ja? Okay? Gut. Also dann, jetzt müssen wir noch eins klären, nämlich wann wir heute Mittag anfangen. Bitte noch nicht gehen. Das ist nämlich noch eine Sache, die letztes Mal war ja der Case, dass wir erst um 14 Uhr anfangen konnten, weil da dieser Mann drin war. Jetzt hat der Mann zu mir gesagt, er ist dieses Mal nicht mehr drin, sondern er ist wieder in seinem eigenen Hörsaal. Das heißt, allen Ermessens nach ist der Hörsaal jetzt frei. Also Vorschlag, wir machen um 13.30 weiter. Ja? Okay? Bitte sehr.
Es wäre besser 25
Ja, klar, aber wenn ich 25 mache, dann kommen Leute und sagen, es wäre besser 20, weil der Bus davor, der kommt ja dann auch an. Nee, also dann machen wir besser 15, weil der Bus danach kommt. Sie sehen das Problem, ja. Also 13:30, man kann ja auch immer einen Bus früher nehmen, das geht schon, ja. Sehen wir uns also um 13:30, bis dann.